Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der InnO3-Podcast für Organisation, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
Ja, und es ist mal wieder soweit. Folge Nummer 20, Culture for Breakfast. Unglaublich, oder?
Das ist jetzt mittlerweile schon ein kleines Jubiläum, könnte man sagen. Ich weiß gar nicht, 20 Folgen, das passt schon. Und wir senden, unfassbar, ich glaube jetzt schon das dritte Mal in Folge in Düsseldorf. Das scheint echt unser neuer Podcast-Hotspot hier zu sein.
Ja, heute sogar, muss man ja auch sagen, aus einer Räumlichkeiten vom Kunden. Ne? Also inzwischen sind wir so digital mobil geworden, dass wir eigentlich so ein digitales, mobiles Podcast-Rallye-Auto bauen könnten.
Dürfen wir es jetzt eigentlich verraten, von wo? Oder wir können vielleicht ein Rätsel draus machen. Also wir sind ganz nah am Rhein auf jeden Fall.
Wir sind ganz nah am Flughafen.
Genau. Wir können den Fernsehturm sehen.
Ja, und den Nordpark.
Das sind jetzt mal die vier Suchfelder und da kann jeder da draußen mal uns vielleicht ein paar Antworten senden, wo wir senden. Wir sagen es jetzt wirklich nicht, wir lassen es mal offen.
Das machen wir. Und, Oliver, was man sagen muss, heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Wir sind nicht alleine, wir beide.
Genau, endlich nicht mehr nur wir beiden, sondern wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns einen Gast einzuladen.
Ja, und man kann Podcast-Gast einerseits sagen, andererseits aber auch schon langjährig Teammitglied bei InnO3. Hi.
Hi.
Herzlich willkommen, Simona Weibel. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich total, heute bei dieser kleinen Jubiläumsfeier sozusagen dabei zu sein und mit euch gemeinsam mal so einen Podcast zu machen. Das ist für mich auch das erste Mal heute.
Ja, wir wissen ja, dass du schon den Podcast gehört hast und wir haben dich ja schon die letzten Mal darauf vorbereitet. Und Oliver, es gab ja beim letzten Mal auch so einen kleinen Link des letzten Podcasts, wo wir das schon, wir haben es schon geteasert, ne?
Ganz genau, das haben wir geteasert und auf der Website steht ja auch, Simona, dass du die Achtsamkeitsqueen bei uns im Team bist und Resilienz, Achtsamkeit ist ja in aller Munde, jede redet darüber und da dachten wir, bevor wir jetzt darüber reden, holen wir uns lieber mal eine Expertin zu dem Thema.
Ja, das stimmt. Vielleicht so augenzwinkern sind wir auch gar nicht so die Richtigen für das Thema, aber...
vielleicht challenged uns ja Simona heute noch, wo wir noch mal ein bisschen besser werden können, was das Thema angeht.
Hoffentlich nicht.
Ich glaube, da gibt es Luft nach oben bei uns.
Ja.
Vielleicht.
Ja, schön, dass du da bist.
Danke.
Bei allem Augenzwinkern sind wir auch wirklich davon überzeugt, dass du der richtige Gast für dieses Format bist, gerade für dieses Thema auch. Weil wir ja auch in der Historie, in der InnO3-Historie, mehrere Workshops zu diesem Thema gemacht haben. Und wir, müssen wir ja ganz offen gestehen, nicht wir beide, sondern du.
Ja, ganz genau. Ja, also definitiv, das Thema erhält immer mehr Einzug und ja, ich finde es toll, dass Unternehmen sich immer mehr jetzt auch damit beschäftigen, gerade auch im Zusammenhang mit VUCA, BANI, wie auch immer man jetzt so die Welt gerade beschreiben möchte, gibt es ja auch schon verschiedenste Akronyme für. Und ja, dadurch ist eben auch der Begriff von Resilienz jetzt immer stärker, hat mehr an Präsenz bei den Organisationen erhalten. Und das merken wir natürlich auch und mich persönlich hat es total gefreut, dass Organisationen tatsächlich auch ganz konkret mit diesem Thema schon auf uns zugekommen sind. Mhm. Und ähnlich wie beim Thema Kultur, manchmal ist es ja dann eher so durch so eine Hintertür und im Nachgang stellt man fest, hey, es hat irgendwie was mit Kultur zu tun. Und beim Thema Resilienz war es jetzt wirklich schon so die Vordertür. Und das hat mich auch total gefreut, weil man einfach merkt, da tut sich was. Natürlich immer aus einer Not heraus. Ein gewisser Leidensdruck ist natürlich auch da, deswegen beschäftigen sich Organisationen damit. Aber ja, da können wir gleich mal noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, definitiv. Und vielleicht mal, Simona, auch nochmal so zu Beginn. Warum ist es aus deiner Sicht oder warum ist es für dich ein Leidenschaftsthema? Wir kennen dich ja auch, du brennst für Themen und immer wenn du für ein Thema brennst, dann recherchierst du ganz viel dazu, guckst da nochmal mehr rein. Und warum ist das so ein Thema, was dich einfach so begeistert? So ein bisschen hast du ja gerade auch was dazu gesagt, aber wie bist du zu diesem Thema auch gekommen?
Also ich beschäftige mich damit schon seit vielen Jahren, tatsächlich einfach aus einer privaten Situation heraus. Also ich habe ja gerade von Leidensdruck gesprochen, die Organisationen haben und das Gleiche war bei mir auch. Also es war vor allen Dingen in der Zeit, wo ich noch studiert habe. Ich habe dual studiert, also war in Vollzeit berufstätig und habe nebenbei mein Studium gemacht, musste irgendwie neben der Arbeit noch meine Abschlussarbeit schreiben, dann kamen noch verschiedene private Ereignisse dazu, wo ich so gemerkt habe, puh, ich komme gerade irgendwie echt an so eine Belastungsgrenze und irgendwas muss ich jetzt tun. Also ansonsten ja, laufe ich irgendwie da echt Gefahr, demnächst eingewiesen zu werden. Ja, und somit bin ich irgendwie auf dieses Thema gestoßen. Ich habe dann auch durch Podcasts, durch Google-Recherche natürlich und verschiedene Apps, die es da draußen auch gibt auf dem Markt, mich da selber ja, mit auseinandergesetzt und für mich irgendwie einen guten Weg gefunden. Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir das hilft. Und es ist auch gar nicht so ein großer Zeitaufwand, den man da betreiben muss, aber die Effekte sind enorm groß. Und deswegen ja, stehe ich da so dahinter, weil ich es selber erlebt habe an mir. Und ja, deswegen ist es auch so ein bisschen so meine persönliche Mission, das weiter auch zu tragen und das Wissen und die ganzen Mechanismen, die dahinter stecken, auch anderen Leuten mitzugeben.
Danke dir für das persönliche Entree und deine persönliche auch Auseinandersetzung damit. Jetzt könnte man ja meinen, ach, es ist auch so ein bisschen so ein Modethema. Ne? Also ja, man liest es überall, auch so Mindfulness, das wäre auch die Frage, ob das sowieso da auch dazugehört. Resilienz, dann
achtsame Führung.
Achtsame Führung. Ich habe auch was mal von organisationaler Resilienz gehört. Also es gibt dann auch immer viele Begriffe, die das Ganze so umschreiben. Ordne du doch so aus deiner Sicht mal ein Modethema, Fragezeichen, oder wirklich an der Zeit, weil, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, Modethema ist ja immer so die Frage, wo schaut man sich das auch an? Was ist so die eigene Bubble, in der man unterwegs ist. Für mich persönlich ist es kein Modethema, weil ich mich ja schon lange damit beschäftige. Und es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie erst in den letzten Jahren entstanden ist, sondern grundsätzlich so in den, ja, um die 50er hat das eigentlich angefangen mit der ganzen Resilienzforschung. Also ähnlich wie Agilität jetzt nichts, was es erst seit 5 Jahren gibt, sondern was eben schon länger da ist. Genau, also ich würde sagen, definitiv kein Modewort. Und genau, ja, was organisationale Resilienz angeht oder vielleicht auch verschiedene Begrifflichkeiten, Mindfulness, alles, was du jetzt auch gerade gesagt hast, muss man vielleicht noch mal so ein bisschen auseinander differenzieren. Ich liebe ja auch Struktur, ein bisschen ja ordnen. Da hast du jetzt vieles in einen Topf geworfen, was natürlich auch miteinander zusammenhängt.
Kommt doch vielleicht am Ende auch was Gutes bei raus.
Ja, total.
Viel reinwerfen.
Irgendwas wird schon
auch wie beim Kochen.
Irgendwas wird schon schmecken.
Bisschen Gewürze noch dazu.
Ja, genau.
Ja, total. Aber ja, vielleicht mal angefangen beim Thema Resilienz. Also klar, es gibt unterschiedliche Ebenen. Resilienz einmal bezogen auf die ganz eigene Widerstandsfähigkeit. Das ist ja eigentlich so der Begriff, der dahinter steckt, dass ich in der Lage bin, mit schwierigen Situationen, mit Herausforderungen, auch mit Krisen adäquat umgehen zu können. Das mal so auf der persönlichen Ebene. Und das kann man natürlich auch auf Teams übertragen und auf ganze Organisationen. Und warum ist vielleicht auch das Gefühl da oder auch deine Frage, hey, ist das jetzt irgendwie Mode? Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt immer mehr. Und das liegt natürlich an den ganzen Krisen, die in den letzten Jahren auch da waren. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Digitalisierung, alles sehr, sehr große Bretter, die wir da irgendwie bohren müssen. Und deswegen kommt das Thema immer mehr auf den Tisch. Deswegen, ja, auch so, wie zu Beginn schon gesagt, der Leidensdruck, der da irgendwie auch dahinter steht und Organisationen dazu antreibt, was zu verändern, weil sie merken, hey, wir sind irgendwie nicht darauf ausgelegt. Und das kann sich eben auch auf einzelne Personen beziehen, die sagen, okay, irgendwie steigt mir das alles zu sehr zu Kopf. Ich weiß irgendwie gerade nicht mehr, wie ich das alles handeln soll. Und Organisationen eben genauso.
Du hast eben was Schönes gesagt. Du hast gesagt, es braucht auch gar nicht so einen großen Aufwand, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also gehen wir mal erstmal auf diese Ebene. Ne? Achtung, Struktur, persönliche Resilienz. Ja. Wie kann ich mich denn jetzt so als Zuhörer, Zuhörerin da draußen das so vorstellen, mich diesem Thema anzunähern? Also was ist es? Was muss ich wissen? Vielleicht für mich auch so eine persönliche Übung. Also was ist so der erste Schritt aus deiner Sicht, womit man sich mal auseinandersetzen sollte? Vielleicht, da brauche ich vielleicht auch noch gar kein eintägiges Seminar bei Inno3 oder bei wem auch anderes.
Ja. Also grundsätzlich, was man machen kann, sich erstmal ein Bewusstsein zu verschaffen und da auch die Verlinkung zum Thema Achtsamkeit oder eben auch Mindfulness auf Englisch. Die beiden Themen hängen sehr stark miteinander zusammen. Und ja, so der erste Schritt erstmal, sich ein eigenes Bewusstsein darüber zu verschaffen, hey, wie bin ich eigentlich gerade unterwegs, wie geht's mir eigentlich gerade. Und ja, im zweiten Schritt gibt es eben kleine Methoden, die ich anwenden kann, die mir dabei helfen, ja, mich zu fokussieren in erster Linie und mir mal selber auch eine kleine Pause zu gönnen. Wir kennen das alle. Ich hatte heute ja eine Impulsreihe bei einem Kunden von uns auch zum Thema Prioritäten setzen. So dieses Gefühl von, ich bin total gestresst, ich habe so viele Aufgaben, ich weiß gar nicht, was soll ich zuerst machen? So ein Gefühl auch der Starre, dass man wie so ein Reh im Scheinwerferlicht vor lauter Aufgaben gar nicht mehr weiß, was man jetzt tun soll. Und da ist es eben wichtig, einfach mal so einen Moment innezuhalten. Das kann auch einfach dadurch geschehen, indem ich mal mich bewusst auf meinen Atem fokussiere. 2 Minuten lang. Einfach nur mal wahrnehmen, wie ich gerade ein- und ausatme. Und damit ist schon viel getan. 2 Minuten reichen aus, einfach nur mal auf den Atem zu fokussieren. Das mal so als schon mal erste kleine Möglichkeit, erste kleine Methode, die man so anwenden kann. Ohne, dass ich dafür viel brauche. Kann ich zu Hause machen, kann ich im Büro machen, hält mich eigentlich keiner von ab.
Danke dir für den ersten, wir sagen ja dann auch mal Hack oder erste Übung, ganz hands-on. Das ist natürlich auch, wenn man dich jetzt so hört, erstmal so eine klassische Frage, so will ich das auch überhaupt? Erstmal muss ich das ja auch selbst erkennen.
Ja.
Ne, also was, du hast es eben selber so berichtet von dir, so dieses, ich komme da rein über einen Leidensdruck. Gleichzeitig sind wir ja auch so, dass wir sagen, es soll ja gar nicht erst dahin kommen. Also wie würdest du auch persönlichen Teams oder Leuten dazu raten, warum das gut ist, also so sich damit auseinanderzusetzen? Es muss ja nicht immer über einen Schmerz kommen, wenn es vielleicht schon zu spät ist, aber was bewirkt das auch? Also so eine Wirksamkeit von diesem, erstmal persönlicher Resilienz, weil wir ja gerade auf der Ebene sind, Herr. Heute bist du der Struck hier übrigens, ich habe es schon rausgefunden. Letztes Mal war ich es.
Ja, ich finde das aber auch gut. Das ist der Strukturgut. Ja, diesmal habe ich ihn auch. Ja,
schön. Ja. Also dieses, ne, diese Wirksamkeit rüberbringen. Wie würdest du das machen, also aus deiner Erfahrung heraus, aus diesen diversen Workshops, die du auch schon gestaltet hast?
Ja, also zum einen, klar, ist es natürlich auch wichtig, vorher schon die entsprechenden Strukturen zu schaffen, um eben gar nicht in diesen Leidensdruck reinzukommen, sondern eher so eine Art Prävention schon zu betreiben und zu sagen, hey, wir statten uns schon mal mit einem entsprechenden Rucksack aus, so also wenn dann die Krise kommt oder eine starke Veränderung, dass wir gar nicht erst so tief fallen, sondern dass wir schon quasi direkt unser Werkzeugkoffer aufmachen müssen und wissen, hey, wie gehen wir jetzt damit um? Also das kann ich sowohl natürlich jedem Einzelnen empfehlen, sich da vorher auch schon mit dem Thema auseinanderzusetzen und das sozusagen auch zu trainieren. Also das Schöne ist ja an Resilienz, kann man wie eine Sportart betrachten, man kann das erlernen. Mhm. So. Aber wie ein Muskel muss man das natürlich immer regelmäßig machen, damit er stärker wird. Und das kann jeder im Voraus tun, sowohl jeder Einzelne als eben auch Teams. Auf der Teamebene oder dann eben auf der organisationalen Ebene wird es natürlich auch umso komplexer. Das heißt, da braucht es dann natürlich auch eine entsprechende Kultur. Da geht es auch viel darum, wie sind eigentlich unsere Prozesse gestaltet, wie ist generell unsere Organisation aufgebaut, können wir überhaupt, haben wir so eine gewisse Elastizität, atmet unser System eigentlich und ist in der Lage, sich auch anzupassen, wenn sich etwas verändert, wenn eine Krise auf uns zukommt, wie schnell können wir da auch agieren und uns wieder neu formieren.
Mhm. Danke dir.
Danke dir. Ja, gerne nochmal so eine Frage auch in die Richtung, in der Recherche. Wir haben natürlich auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Es wird ja oft von den 7 Säulen oder Grundpfeilern, manchmal sind es auch weniger oder ne? Also kannst du das vielleicht nochmal einordnen, welche es da so gibt und wie man sich auch darüber dem Thema dann annähern kann? Vielleicht auch nochmal auf die Ebene bezogen persönliche Resilienz. Mhm. Also lassen wir es erstmal da, machen wir es mal nicht zu komplex, vielleicht kommen wir gleich nochmal zur Ebene 2 und 3.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich will nochmal da bleiben.
Oliver, jetzt kommt der Wissenstest, ja? Sind das jetzt die 7 Säulen zum Abfragen?
Ich glaub, wir
kennst
haben ja
heute, du denn die 7 Säulen?
Womöglich, aber ich glaube, es hilft uns mehr, wenn du sie uns ein wenig mal näher bringst.
Ja, gerne. Also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Definitionen da draußen. Es gibt nicht die einen 7 Säulen, sondern es gibt natürlich unterschiedliche. Bei den einen sind es 10, bei den anderen sind es 5, bei den nächsten sind es 7. Die hängen aber alle sehr, sehr stark miteinander zusammen. Also da gibt es jetzt keine riesigen Unterschiede. Genau, eine Definition oder eben sieben, die es auf jeden Fall gibt. Mit die wichtigste, die dazugehört, ist eben so Verantwortungsübernahme. Das ist eigentlich, wenn man so will, das Wichtigste, was über allem steht. Dass ich mich eben nicht zum Opfer mache von all den Umständen, die so um mich herum kreisen, sondern dass ich zum Gestalter werde und die Dinge aktiv anpacke und sag, okay, wo ist hier mein Handlungsspielraum, was kann ich tun, wie kann ich persönlich auch damit umgehen. Also das ist somit eine der wichtigsten Säulen auch. Dann gehört natürlich auch dazu Akzeptanz, auch das wichtig. Es gibt ja dieses schöne Zitat aus der Achtsamkeitslehre, du kannst die Welle nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Und das steckt eben auch ja, dahinter, weil wir können den Krieg nicht aufhalten, wir können den Klimawandel per se erstmal an der Sache an sich nicht aufhalten. Das sind Dinge, die wir erstmal akzeptieren müssen, dass da draußen ja einige Probleme herrschen, einige Krisen. Und allein das kann auch schon sehr wohltuend sein, da nicht immer dagegen anzukämpfen, sondern einfach zu sagen, ja, es ist jetzt so. Was kann ich da tun? Was kann ich persönlich für mich tun, um damit irgendwie einen Umgang zu finden? Optimismus ist eine weitere Säule. Auch das ja, erleben wir ja häufig auch in Organisationen. Oder ja, unser Gehirn ist leider auch so ein bisschen darauf ausgelegt, sich gerne so auf die negativen Dinge zu fokussieren.
Zu suhlen in den Problemen.
Zu suhlen, genau.
Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt.
Das läuft doch hier, ist alles super.
Ja. Nicht geschimpft, ja. Ist halt gelobt.
Genau, ja. Deswegen ist das auch etwas, was da sehr stark bespielt wird. Also auch hier immer so eine Frage der Perspektive. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ist jetzt auch so, dann könnte ich was ins Phrasenschwein reinwerfen. Aber es ist einfach was dran an diesem Satz. Dann natürlich auch ja Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Auch das nochmal so zwei Aspekte, die stark miteinander zusammenhängen und die man gerne so als Schutzfaktoren auch von Resilienz bezeichnet. Das heißt, ja, ich gucke gar nicht so sehr in die Vergangenheit und was ist jetzt das Problem, sondern ich schaue eher, hey, was sind Lösungen? Wie kann ich damit umgehen? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich auch so meine Vision? Was sind meine Ziele? Also sehr stark nach vorne gerichtet, auch so ein bisschen als Antrieb in Bewegung zu kommen und in diesen Gestaltungsmodus auch reinzukommen. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Was auf jeden Fall aber noch fehlt, ist Netzwerkorientierung. Also auch da zu gucken, hey, wen habe ich denn da eigentlich so um mich herum? Wer gibt mir auch Energie? Welche Kontakte? Wer kann mich unterstützen? Was habe ich denn eigentlich alles so an Ressourcen auch? Und das passt auch zum Punkt Selbstwirksamkeit. Auch das eine weitere Säule. Bin ich denn eigentlich davon überzeugt, mit diesen Herausforderungen umzugehen? Und ganz, ganz wichtig, der Punkt der Erholung. Ich habe ja gerade davon gesprochen, Resilienz ist sowas wie so eine Art Muskel, kann ich trainieren. Und wenn ich trainiere, ihr seid ja auch im Sport schon viel unterwegs gewesen, ihr kennt das ja, braucht es natürlich auch Regeneration, um den Muskel wirklich aufbauen zu können und zu stärken. Und das braucht es natürlich auch, deswegen eine weitere Säule, sagen, okay, wo kann ich denn wirklich meinen Akku auch auftanken? Ist es die Mountainbike-Tour im Bergischen oder ist es die Quad-Tour durch die Stadt, was auch immer mir da Energie gibt? Das sind so Beispiele, die da so drunter fallen.
Ja, oder Oliver, du warst surfen, ne?
Oder surfen. Ich war sogar surfen, ja.
Ja, hab ich gehört.
Ich komme ja live gerade aus Ghana. Vielleicht machen wir dazu demnächst nochmal eine Folge.
Aus Ghana?
Ich glaube, die haben auch einige Herausforderungen, wo sie auch widerstandsfähig sein müssen.
Oh ja.
Ja. Das wäre auch eigentlich eine nächste Frage gewesen, du hast es aber schon beantwortet, gerade so dieses, wie lerne ich das, wie gehe ich da jetzt ran? Also Hypothese wäre auch, von der Persönlichkeit her gibt es ja aufgeschlossene Personenpersönlichkeiten, von der Grundhaltung oder von der Sozialisation, die vielleicht auch primär die Chancen sehen. Andererseits haben wir auch gerade gesagt, ein bisschen im Spaß, aber ist ja was dran in unseren Beratungsprozessen. Oftmals, das geht doch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Ja, das hat doch hier noch nie geklappt. Probleme über Probleme. Was soll ich hier schon anrichten? Und wie würdest du so einer Person so dieses Thema Resilienz nahebringen? Was wären da so erste Schritte bei doch so einer eher kritischen Haltung?
Ja, also sowas lebt natürlich von persönlicher Erfahrung. Wir arbeiten da ja auch ganz viel mit in unseren Workshops, also erlebnisorientiert. Klar gehört dann auch dazu, sich darauf einzulassen, Und ich hatte das auch schon in Gruppen, wo dann Leute dabei waren und sagen, nee, ich mache jetzt hier nicht einfach meine Augen zu oder was soll das denn jetzt hier? Aber gleichzeitig, ja, wenn sich die Personen darauf einlassen, im Nachgang sind das auch meistens die, die dann nochmal auf einen zukommen und sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass so 2-3 Minuten mich schon so runterfahren können und so eine Wirkung entfalten können. Also ja, ich kann natürlich, wir können nie jemanden dazu zwingen, irgendwas zu tun, aber es zu erleben und vielleicht gar nicht so viel darüber zu sprechen, sondern einfach mal was auszuprobieren. Man muss das Ding ja gar nicht mal unbedingt beim Namen nennen, sondern einfach sagen, hey, so mache ich das ganz gerne. Wir machen jetzt so eine kleine Ankommensübung, wird ein kleines Experiment. Lasst euch einfach mal drauf ein, ohne großartig viel dazu zu sagen, sodass man jetzt gar nicht mit einzelnen Wörtern, haben wir ja oft auch beim Thema Agilität beispielsweise, schon Widerstände auslöst, sondern eher das mal so unter so einem Experimentierdeckelchen fährt. Das hat bisher ganz gut funktioniert.
Ja, sehr spannend. Ja. Und ich würde jetzt auch vermuten, so wie du das beschreibst, dass Menschen, die dann auch schon sehr reflektiert sind und sich auch mit sich selbst auseinandergesetzt haben, was so die eigenen Werte angeht, vielleicht auch so die Frage, was macht mich glücklich? Das erleben wir ja auch oft so in den Prozessen, dass das viele auch noch nicht so gemacht haben, dass die sicherlich dann dem Thema nochmal aufgeschlossener dann gegenüberstehen und auch nochmal mehr wissen, ja, was tut mir eigentlich überhaupt gut am Ende? Mhm. Und, oder auch nicht. Würdest du das so bestätigen? Oder wie siehst du das in den Seminaren, die du so die letzten Jahre jetzt dazu gegeben hast?
Ja, klar. Also die Wirkung muss einem natürlich bewusst sein. Auch da vielleicht nochmal auf die andere Frage, das nochmal damit zu verbinden, was auch helfen kann, wenn man eher so der Zahlen-, Daten-, Faktenmensch ist, ja, da auch mal so ein paar Studienergebnisse zu zeigen. Hey, was verändert das denn, wenn ich mich damit beschäftige? Und das ist wirklich auch, ja, an Hirnscans messbar, was sich dadurch im Gehirn verändert, wenn ich mich regelmäßig damit beschäftige, wenn ich diesen Muskel trainiere. Das heißt, die Wirkungen sind da und es erhält Einzug in verschiedene Gebiete, Krankenkassen unterstützen das. Das sind natürlich alles auch so Argumente, die dann überzeugen und die dann sichtbar machen, hey, es funktioniert auch und es ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Shishi, sondern es hat wirklich Hand und Fuß und ist wissenschaftlich belegt. So.
Für unsere Zahlenmenschen validiert und belegbar.
Ja,
ja, da genau. Können wir ja vielleicht nochmal eine Statistik nachlegen hier über die Links.
Bestimmt der Faktencheck.
Ja, der Faktencheck.
Lieber hart, aber fair.
Jetzt nochmal zum Thema, wir haben es eben schon anklingen lassen. Organisationale Resilienz. Ja. Auch ein Wort, man könnte auch Buzzword mal sagen. Ich glaube, da gab es auch mal in diversen Fachzeitschriften Artikel. Wir haben jetzt auf der persönlichen Komponente uns gerade getummelt. Was ist von den Dingen, die du da beschreibst, in einer Organisation vielleicht auch umzusetzen, zu übertragen, vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen, gerade vor dem Hintergrund unserer systemischer Sichtweise auf Organisationen als soziale Systeme, die sich ein Stück weit natürlich gegenseitig beeinflussen, Muster aufzeigen. Und da wird es ja eine Stufe komplexer, wenn nicht deutlich komplexer.
Ja, definitiv. Also das ist dann nochmal was anderes, das auf so einen Organisationskontext irgendwie zu heben. Auch da ist natürlich die gleiche Zielsetzung, wie auch eingangs schon gesagt, sich quasi wetterfest machen für Krisen, für Herausforderungen, die die ganze Organisation betreffen. Also das mal so das eine. Und ja, da geht es wirklich darum, das auch ganzheitlich aufzuziehen. Also wenn wir mal so ein bisschen in unser Culture Board auch reindenken, da haben unsere Zuhörer ja auch schon das eine oder andere Mal was dazu gehört, sprechen wir ja auch gerne von Business Needs. Und im Prinzip kann man Resilienz im Organisationskontext eben auch als Business Need bezeichnen. Und er sollte dann eben auch deswegen ganzheitlich angegangen werden. Es braucht eine Kultur dafür. Deswegen ja auch da zu gucken, hey, wie sind wir denn eigentlich gerade aktuell unterwegs? Was können wir auch tun? Wo sind aktuell noch Schwachstellen? Das geht von Führung über Werte, über Prozesse, Strukturen, alles, was irgendwie so damit zusammenhängt. Was natürlich dann ja, Indikatoren für Veränderungen sein können, aber natürlich auch entsprechend Zeit erfordern, wenn ich das wirklich in meiner gesamten Organisation auch ja, spielen möchte.
Mhm. Dann nochmal eine Anschlussfrage. Simona, Ja, woran würdest du denn dann festmachen, dass eine Organisation resilienter ist als eine andere? Oder kann man das gar nicht so vergleichen? Also wir sind ja auch branchenübergreifend unterwegs. Sicherlich, wenn jetzt mal beispielhaft so eine Krise reinkommt wie die Corona-Krise, das hat ja einige Branchen mehr getroffen als andere. Aber woran würdest du festmachen, dass eine Organisation da gut aufgestellt ist und vielleicht so eine Art Resilienzfaktor hat, 10, versus vielleicht eine andere Organisation, die dann eher bei 2 ist? Ich bringe jetzt mal den Zahlentypen hier.
Ja, du bist ja auch der Zahlentyp heute.
Strucki und Zahlen.
Ja, ja, schön.
Ich bin heute der Blaue hier.
Der Hut geht
der
an dich.
Der Blaue, ja. Ja, also man erkennt es beispielsweise daran, dass die Menschen auch relativ großen Manövrierraum haben. Also auch um hier nochmal auf den Schutzfaktor Verantwortungsübernahme einzuzahlen, das ist natürlich daran erkennbar. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier nichts bewirken, mein Manövrierraum ist sehr klein, dann ja, besteht natürlich die Gefahr oder die Tendenz, dass ich auch mehr in diese Opferrolle reinkomme und sage, okay, ich kann hier nichts gestalten, aber ich hätte super viele Ideen, wie wir jetzt damit umgehen können. Also hier auch ja, viel Freiraum geben für Verantwortungsübernahme, beziehungsweise das ist so ein Erkennungszeichen beispielsweise dafür. Weitere Erkennungszeichen sind auch so auf der Führungsebene zu beobachten. Gerade wenn es auch darum geht, Selbstwirksamkeit zu entwickeln, da geht es sehr viel darum, hey, der Glaube auch an die eigenen Fähigkeiten oder die Überzeugung davon. Und das kann man natürlich auch durch Führung entsprechend bewirken. Da, wenn man eher in so eine coachende Richtung geht und nicht sagt, hier, du hast das und das zu tun, sondern das ist vielleicht unser Ziel, finde einen Weg dahin. Also auch mehr so dieses Selbstorganisationsprinzip, dass die Menschen auch wirklich den, erleben, hey, das, was ich hier tue, entfaltet eine Wirkung und ich kann hier auch wirklich was tun. Also auch das beispielsweise so ein Erkennungszeichen von einer eher resilienteren Organisation. Und wenn natürlich auch grundsätzlich Strukturen, Prozesse, die eher vielleicht ein bisschen härteren Faktoren, auch ja eine gewisse Flexibilität aufweisen, dass es nicht so eine Starrheit gibt darin zu sagen, wir müssen das jetzt aber so machen, weil wir das immer so machen, sondern wir können auch relativ schnell da Dinge verändern und das ist auch in Ordnung, wir dürfen. Also auch hier wieder dieser Manövrierraum, um das mal so ein paar Beispiele rauszugreifen.
Danke dir. Ja. Ja, Oliver, wir sind ja auch bekannt hier, Culture for Breakfast. Du hast eben so ein bisschen Faktencheck gesagt. Im Anbetracht der Zeit, die wir jetzt hier noch haben, wir gehen ja immer auf unsere 30 Minuten. Und
wobei wir das noch nie Punkt geschafft haben.
Ja, das
Punkt 30 Minuten. Als alter Monk
finde ich das sehr negativ. Möchte ich gerne mal einen Podcast zum Thema Zeitmanagement, wo wir genau auf 30 rauskommen.
Das könnte eigentlich auch nochmal ein Thema sein.
Ja.
Selbst- und Zeitmanagement, da gab es schon vor 30 Jahren Seminare zu.
Mit dir, oder?
Vielleicht.
Ja. Simona, so nochmal so das Thema Faktencheck oder nochmal runterbrechen jetzt ganz konkret so zum Mitnehmen. Was wären so vielleicht so 2, 3 Ansätze, du hast ganz zu Beginn schon so einen ersten Ansatz genannt, wo es um so das eigene Bewusstsein wahrnehmen nochmal so ging. Was sind aus deiner Sicht jetzt so Ansätze für eine Person selbst, für ein Team, für Führungskräfte, so zum Mitnehmen aus diesem Podcast raus?
Ja, ich fange nochmal individuell an.
Das war Ebene 1, richtig?
Ja. Genau, das war
sehr gut hier.
Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, einfach mal so eine Fokussierung auf den Atem. Was man aber auch sehr gut machen kann, das ist auch so mit einer meiner Lieblingsübungen, nennt sich 5-4-3-2-1. Habe ich sogar mit euch schon mal durchgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert.
Da war was.
Da war mal was. Da war auch ein Leidensdruck. Da hieß es, wow, Simona, wir sind irgendwie gerade so ein bisschen, wir müssen uns mal kurz runterfahren, damit wir jetzt gleich hier so ein Video drehen können. Kannst du uns mal bitte helfen? Da erinnere ich mich gut dran. Und da habe ich das ausgepackt. Genau, und es geht im Prinzip darum, sich auf die eigenen Sinne zu fokussieren. Das heißt, 5 Dinge einfach mal den Blick schweifen lassen, 5 Dinge wahrnehmen, die man gerade sieht. So. Einfach mal, ohne das zu bewerten, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht zu sagen, oh, das finde ich jetzt schön, was ich da sehe, oder das gefällt mir aber nicht, sondern einfach nur mal wahrnehmen, ohne Wertung.
Habe ich.
Ich auch. Nur auch. Ende habe ich dich noch gesehen jetzt. Aber ich glaube, wir müssen leise sein. Weiter ich muss. Also.
Ach, okay, ja. Gut. Ich sage jetzt nichts mehr.
Fällt uns schon schwer.
Ist schon schwierig, ja. Ja, der zweite Schritt wäre dann tatsächlich die Augen zu schließen und vier Dinge wahrzunehmen, die man gerade spürt. Das kann das Hemd oder der Pullover auf der Haut sein, das kann die Sitzfläche sein, auf der man gerade sitzt, oder der Boden, auf dem die Füße stehen. Mal so ins Spüren kommen. Dann als nächstes wäre der Fokus auf das Hören. Das heißt, ich würde mich auf drei Dinge fokussieren, die ich gerade hören kann. Das ist immer ganz spannend. Wenn man das wirklich mal macht, nimmt man da wirklich Geräusche wahr, die man so gar nicht bewusst wahrnimmt irgendwie. Ich höre jetzt zum Beispiel gerade das erste Mal hier so ein Rauschen, weil ich mich gerade darauf fokussiere. So ein kleines Rauschen hier im Raum. Hört man jetzt wahrscheinlich nicht in dem Podcast, hoffentlich.
Ich hoffe mal. Ich hab die ganze Zeit so Kopfhörer auf. So, ihr könnt das ja gerade sehen. Und ich höre die ganze Zeit ein Rauschen. Ich bilde mir fast ein, ich höre den Flieger der Landebahn, der hier gerade ankommt. Aber das ist auch nochmal ein extremes Erlebnis, mit so Kopfhörern, wenn wirklich alles still ist, hinzuhören, was man eigentlich hört.
Ja. Ja, dann eben zwei Dinge mal fokussieren, die man gerade riechen kann. Und zu guter Letzt eine Sache, die man gerade schmeckt. Und wenn man das einmal durchgeführt hat, wirklich einmal alle Sinne so nacheinander, dann wieder die Augen aufmacht, dann merkt man, wie man wirklich runtergefahren ist. Man ist irgendwie etwas ruhiger. Die Atmung verlangsamt sich dann meistens auch durch diese Fokussierung. Und es bietet mir den perfekten Start in den Tag oder ja mal eine Pause, wenn ich merke, mich überkommt es irgendwie gerade. Und das ist was ich für mich selber machen kann. Gleichzeitig kann ich sowas aber auch mal als Check-in in einem Team-Meeting oder Ähnlichem machen. Also das kann man natürlich auch im Team gemeinsam zelebrieren, auch als ein weiteres Erkennungszeichen eines resilienten Teams. Man kann es aber auch noch einfacher machen und auch hier vielleicht in einem Check-in mal so eine Dankbarkeitsfrage stellen oder den Fokus eben bewusst mal auf dieses Positive zu legen. Hey, wofür bin ich denn heute dankbar? Kann ich zum Einstieg machen. Oder auch für mich selber abends, bevor ich schlafen gehe, das mache ich beispielsweise auch, schreibe das sogar auf, dass ich einfach so fünf Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Dass ich mich bewegen konnte, dass ich draußen war. Also wirklich die einfachen Dinge da auch wertzuschätzen und bewusst den Fokus auch auf das Positive zu legen.
Ja, danke für diese wirklich schon mal sehr konkreten Übungen und auch Tipps. Und wir haben ja auch schon mal das ein oder andere Mal so geschaut, was du so in den Seminaren machst. Und da geht es ja auch genau um diese Achtsamkeit-Hacks, ne? Ganz genau mal sich rauszusuchen, wie kann ich es eigentlich runterbrechen für mich persönlich. Das ist jetzt mal der Cliffhanger. Da wollen wir mal nicht zu viel noch hier verraten. Vielleicht nochmal eine Frage an dich,
ja, weil
du eben auch gesagt hast, du hörst da auch ganz viel. Und Vodafone sagt immer reinsneaken. Die haben da ja auch so einen Anglizismus-Fetisch. Im positiven Sinne bitte. Verstehen. Was sind so Podcasts oder so, wo du sagst, so Links, gar nicht vielleicht so die besten drei vielleicht, wo du sagst, da höre ich immer mal wieder rein und recherchiere da auch nochmal für die Experten da draußen, die welche werden möchten.
Ja, gerne. Also mein absoluter Favorite, um im Anglizismus weiterzumachen, ist der Seven Mind Podcast. Da ziehe ich auch ganz, ganz viele Impulse raus, weil die auch immer sehr konkrete Tipps auch geben. Themen werden erstmal so in der Theorie erklärt, was steckt so dahinter, und ich nehme daraus immer irgendwas mit. Also auch sowas Konkretes, so ein bisschen auch wie bei uns in dieser Hackdenke, was ich direkt auch im Anschluss im Prinzip anwenden kann. Das ist so der Podcast, in dem ich mich am meisten aufhalte. Die haben auch eine App mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen. Das geht natürlich bis hin zur Meditation. Das ist, würde ich sagen, dann was für Fortgeschrittene. Das muss aber ja nicht immer die Meditation sein. Es kann auch was anderes sein. Aber da bekommt man ganz, ganz viele Impulse. Ansonsten, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie die andere App hieß. Mit der beschäftige ich mich aber nicht mehr so sehr. Kann ich sonst im Nachgang nochmal nachsteuern. Aber das wäre so der erste Ansatzpunkt, den ich auch hier so unseren Zuhörern mitgeben würde.
Also durchaus auch, und das haben wir jetzt auch rausgehört, so, ja, es braucht nicht ein riesen Konzept dazu, ne?
Nee.
Also ich kann starten mit so einer kleinen Übung, mit einem kleinen Impuls, um wirklich so mein Bewusstsein zu fokussieren, achtsam mit mir selbst zu sein Und ich merke das, ich bin schon ein bisschen runtergefahren gerade. Ja.
Ich merke dir das auch schon an.
Ja. In Anbetracht der Zeit, ja, wir wollen ja, gut, Zeitversprechen, ist ja kein Podcast zum Thema Zeitmanagement, aber es wird der längste wahrscheinlich hier. Simona, wir haben immer so eine Kategorie Famous Last Words. So, was ist so eine Botschaft? Ne? Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus unterschiedlichen Kontexten, sei es wirklich auf der individuellen Ebene, Teams, Führungskräfte, vielleicht auch Coaches, Berater, Mitarbeiterinnen, wo auch immer. Mhm. Was ist so eine Message, eine letzte Botschaft, die du hier in deinem Podcast gerne droppen möchtest für die Leute da draußen?
Ja. Also da fällt mir eigentlich nur ein, hab den Mut dazu, das auszuprobieren. So wie bei jeder Veränderung oder Verhaltens, wenn man irgendwas anders macht, fühlt sich am Anfang immer ein bisschen komisch an. Aber testet es einfach. Auch wenn ihr denkt, boah, jetzt mache ich mich hier irgendwie zum Affen oder ähnliches. Ihr werdet merken, dass das sich am Ende positiv ausgehen wird und die Leute am Ende eher danach fragen, hey, heute haben wir aber gar keine achtsame Ankommensübung gemacht. Warum denn eigentlich? Das ist dann der absolute Gewinnermodus. Aber ja, deswegen einfach Mut haben, das auszuprobieren. Wie gesagt, es kommt so leichtfüßig daher. Es reichen 2-3 Minuten am Tag, um eine positive Wirkung zu erzielen. Und ja, ich weiß nicht, was da noch dagegen sprechen soll. Ich glaube, diese paar Minuten hat jeder.
Ja. Ich glaube, jetzt ist jeder da draußen überzeugt. Ja, wir sind so in den Endzügen. Du hast es eben gerade schon gesagt, Felix. Danke dir, Simona, heute wirklich für die Zeit. Hat echt Spaß gemacht, dir auch zuzuhören. Und ich meine, es ist jetzt ja ein Podcast und kein Podcast mit Video. Aber liebe Zuhörerinnen da draußen, ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass hier eine sehr begeisterte Simona ist, die wirklich über das Thema leidenschaftlich berichtet hat. Und wahrscheinlich können wir hier noch 2-3 Stunden drüber sprechen.
Das stimmt. Gepaart mit ein paar Übungen. So zur eigenen Achtsamkeit. Und es ist ja auch immer so, wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns gern an. Simona, du kannst bestimmt nochmal als Achtsamkeits-Podcast-Spezialistin dazu Stellung nehmen. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn euch noch was interessiert, wir sind ja nicht weg. Wir sitzen ja hier noch in Düsseldorf.
Stimmt, wir sitzen hier noch. Die Frage ist jetzt, welches Thema wir als nächstes beackern.
Ja, stimmt. Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, wir können ja mal so ein Gewinnspiel machen oder so ein paar Anregungen aus dem Feedback der Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer annehmen.
Ja. Vielleicht, es bleibt diesmal eine Überraschung.
Ja.
Mein Zeit- und Selbstmanagement, habe ich schon gesehen, hat nicht so viel Begeisterung hier hervorgerufen. Schade eigentlich.
Ja, wir überlegen uns noch was.
Es bleibt spannend.
Struktur in Zeiten des Wandels.
Entscheidung treffen. Schnell und sicher.
Oh ja.
Ja. Wir machen den Cliffhanger. Dann bleibt es auch spannend, das nächste Mal einzuschalten und jetzt schon abzuschalten und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke
euch. Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss.